Meine Güte, waren das viele Kinder, oder? Also das habe ich jetzt nicht erwartet. Also ich weiß, dass wir viele Kinder haben, aber die mal alle auf einem Haufen zu sehen. Auf einem Haufen, ja. Ein großer Haufen. Ich muss sagen, hat in mir auch nochmal den Respekt vor unseren Kinderklassenmitarbeitern gestärkt, den ich sowieso total habe. Aber ich weiß, die Geschwister, die in den Kinderklassen dienen, ja, man kriegt das wenig mit, wenn man nur in Anführungszeichen in den Gottesdienst kommt, wie viel da im Hintergrund passiert. Die geben ihr Herz und die wenigsten von denen haben es gelernt, haben da in der Ausbildung, ja, mit Kindern umzugehen. Trotzdem haben die es auf dem Herz, nicht nur denen eine schöne Zeit zu bereiten, sondern ihnen auch noch was beizubringen. Und ich glaube, das kann man wirklich nicht hoch genug schätzen. Und also horcht in euch hinein. Ihr habt gehört, wir haben immer Bedarf an Geschwistern, die da aushelfen in der Kinderklasse. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, die einem auch viel zurückgibt, wenn es einem gelingt, einem Kind was zu vermitteln. Es ist nicht immer leicht, machen wir uns nichts vor. Aber aus Erfahrung weiß ich, hat mir auch immer viel gegeben, wenn ich Kindern was mitgeben konnte und gesehen habe, dass sie was gelernt haben. Ja, willkommen zu unserer Predigtserie über das Logos. Aber bevor ich da einsteige, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Und zwar steht der Oktober vor der Tür. Und im Oktober machen wir ja mal unsere Missionskollekte. Freitag gab es einen Call, an dem ich nicht teilnehmen konnte, der westeuropäischen oder Geschwister aus verschiedenen westeuropäischen Gemeinden, die sich unterhalten haben über Missionsstrategien von der Europäischen Missionsgesellschaft. Und ich habe nur ihre Notizen bekommen, habe da reingeguckt und man sieht in Spanien beispielsweise, wie Gemeinden gegründet werden, ja, wie Geschwister, hat ein Bruder aus den USA hat gesagt, hey, ich habe genug Geld verdient, ich kann es mir jetzt leisten, mal ein paar Jahre einfach eine Gemeinde zu stärken und zu unterstützen. Und ist dann gekommen und hat in einer Gemeinde, eine Gemeinde, die keine Leitung hatte, übernommen und geleitet. Und was für Früchte das trägt, ist Wahnsinn. Und ich werde euch viel mehr Informationen dazu geben. Ja? Aber es ist toll, was gerade in Europa passiert. Und wir werden im Oktober eine Missionskollekte sammeln, die den Zweck hat, genau das zu unterstützen, nämlich dass das Wort Gottes in Europa verbreitet wird und dass Gemeinden, die vielleicht klein sind, und die wenig Unterstützung haben, dass denen Unterstützung gegeben werden kann. Genau. So, wenn du letzte Woche dabei warst, nee, wenn du letzte Woche nicht dabei warst, du hast schon gehört, Logos ist unser Thema. Man sieht es hier. Wenn du nicht dabei warst, möchte ich dich trotzdem kurz abholen. Wir werden in den nächsten 6 bis 8, jetzt nur noch 5 bis 7 Wochen, in unseren Predigten über das Logos sprechen, uns intensiv mit dem Logos beschäftigen. Das Logos, das ist ein Wort, ein griechisches, das Johannes in seiner Einführung in das Johannesevangelium intensiv benutzt. Am Anfang war das Wort, sagt er. Johannes 1 ist notwendigerweise der Anker unserer Serie. Ich werde da gleich auch ein bisschen im Detail drauf eingehen, aber das Wort Wort, das Johannes hier verwendet, das ist unser Logos. Und das bedeutet sowohl im Jüdischen als auch im Griechischen so viel mehr als einfach nur das deutsche Wort Wort. In Logos steckt für die Juden Gottes Botschaft. In Logos steckt Gottes schöpferische Kraft. In Logos steckt die Offenbarung von Gottes Willen. Das ist, was die Juden unter Logos, was sie mit Logos in Verbindung bringen. Die Griechen auf der anderen Seite, für die steckt in dem griechischen Wort Logos allumfassende Wahrheit und Weisheit zum Beispiel. Und Johannes bringt diese beiden Perspektiven in Johannes 1 zusammen. Inhaltlich steckt total viel drin in diesem einen Kapitel. Aber warum fängt Johannes sein Evangelium mit einer Analyse oder einer Auslegung des Wortes Logos an? Und die Antwort ist ganz einfach. weil Johannes von Jesus spricht. Johannes will uns bezeugen, dass Jesus eben genau dieses Logos ist, also diese kreative, schöpferische Kraft Gottes. Johannes geht es dabei nicht darum, Philosophie zu lehren, sondern Johannes geht es darum, etwas Philosophisches, das vorhanden ist, aufzugreifen, um den Menschen die wahre Bedeutung von Jesus zu zeigen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Und wir haben gerade drüber gesungen beispielsweise. Es gibt auf der Welt keinen Freund wie Jesus. Jesus kann für uns ein Freund sein. Jesus kann für uns viel sein. Aber es kann leicht übersehen werden, was Jesus noch alles ist. Ja? Es kann leicht sein, dass wir die Bibel lesen und den Eindruck haben, Jesus ist oder war eine ausgesprochen nette Person. Ja, also jemand mit einem richtig guten Herzen. Oder er war ein religiöser Anführer, er war ein Prophet vielleicht. Und Johannes sagt, nein, er ist viel mehr. Jesus ist die kreative, schöpferische Kraft Gottes. Darauf gehen wir jetzt mal ein. Ich hebe wie versprochen ein paar Highlights heraus aus Johannes 1. Im Anfang war das Logos und das Logos war bei Gott und Gott war das Logos. Genau. Und das Erste, was Johannes klar macht an der Stelle, wenn er hier von Logos spricht, dann ist Gott dieses Logos. Dieses Wort, von dem da die Rede ist, das ist Gott. In Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe, das Logos, gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier ist von der Schöpfung die Rede. Und Johannes weist darauf hin, dass Gott durch das Logos die gesamte Schöpfung erschaffen hat. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr letzte Woche dabei wart, was Austin gesagt hat, davon gesprochen hat, als er 1. Mose 1 zitiert hat, als es heißt, Gott sprach und es ward Licht. Gott hat die ganze Schöpfung in ihre Existenz gesprochen durch das Logos. Vers 4, in ihm, dem Logos, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, aus dem Logos heraus kommt alles Leben. Dein Leben kommt nach Johannes aus dem Logos. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe, also das Logos, gemacht und die Welt erkannte es nicht. Und dann in Versen 9 und 10 spricht Johannes davon, dass das Licht, das Logos, das, durch das alles erschaffen ist, plötzlich in die Welt kam. Und die Welt hat es nicht verstanden. Sie hat es nicht erkannt. Sie hat es nicht erkannt als das, was es wirklich war, das Logos. Und das Logos, Vers 14, ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und ich meine, das ist so... Also ich glaube, jeder, der das zum ersten Mal hört, denkt so, was ist denn das? Also von was ist denn hier die Rede? Das ist doch crazy, also das ist doch verrückt. Das Wort, durch das alles geschaffen ist, wurde Mensch. Spätestens hier verstehen auch wir, ja, die wir nicht griechisch oder jüdischen Hintergrund haben, dass dieses Wort etwas anderes ist als ein gesprochenes Wort. Das Logos ist eine Persönlichkeit. Es nimmt die Gestalt eines Menschen an und dann wohnt es unter uns. Auch interessant, es wohnt unter uns. Es wohnt nicht über uns. Ja, als Richter und Lenker, als die Weisheit und die Wahrheit. Sondern es wohnt unter uns als einer von uns. Und dann sagt Johannes, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und hier nennt Johannes das Kind, also das Logos, endlich mal beim Namen Jesus. Ich mag auch diese Formulierung, diese Feinheiten der Formulierung. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden. Jesus hat uns sicherlich auch Gnade und Wahrheit gegeben, aber mehr als das, er ist Gnade und Wahrheit geworden. Auch das ist wieder ein schöpferischer Akt. Allein darüber könnte man eine ganze Predigt schreiben und ich bin mir sicher, habe ich auch schon mal irgendwann getan. Letzter Vers, den ich heute vorlese aus Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat das verkündigt. Auch eine ganz wichtige Stelle. Ich meine, es ist total offensichtlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Und wenn man sich bewusst macht, wer Jesus wirklich ist, hier nach Johannes 1, weil keiner von uns hat Gott jemals gesehen. Wir haben vielleicht von Gott gesehen, ja. Vielleicht haben wir Gott gespürt. Aber keiner von uns hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Jesus aber, der selbst Gott ist, der hat ihn uns verkündet. Der hat ihn uns gezeigt. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Gründe, warum er auf der Welt gekommen ist, auf die Welt gekommen ist. Aber erstmal, lasst uns mal einen Schritt zurücktreten und mal über dieses mythische Kapitel ganz kurz sinnieren. Also ich meine, das ist wirklich, hier wird ein Mysterium in Worte gefasst und man liest es durch und wenn man ehrlich ist, liest man es hinterher nochmal durch und denkt so, wow, was steckt hier eigentlich alles drin? Habe ich es verstanden? Sicher nicht. Es ist etwas Mysterisches, was Johannes hier beschreibt. Die erste Frage, die sich uns stellt, wenn wir das gelesen haben, zumindest wenn ihr so gestrickt seid wie ich, ja, dann ist die erste Frage, okay, Jesus, das Wort, ist Gott. Jesus ist Gott. Wie soll das funktionieren mit der Gottheit Jesus? Ich erweitere mal die Frage, wie ist das denn mit der Dreieinigkeit? Jesus ist Mensch und ist Gott. Wie klappt das? Kann er das gleichzeitig sein? Hier im Fleisch, auf der Erde, ja, und gleichzeitig Gott im Himmel? Und was ist dann der Unterschied zwischen Vater und Sohn? Ich meine, Jesus betet zum Vater. Weil die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Sind sie jetzt aus einer Substanz? Sind sie ein Wesen? Sind sie, um mal dieses berühmte Bild zu verwenden, vom Wasser in seinen drei Formen, sind sie unterschiedliche Aggregatzustände ein und derselben Sache? Und ich möchte heute darauf nicht im Detail gehen. Das ist tatsächlich sogar mein erster Punkt. Ich hoffe, ich verliere euch hier nicht, ja. Mein erster Punkt ist, warum ich nicht auf die Dreieinigkeit eingehe. Florian, ey. Also, jetzt verwirre ich hier wieder alle, ne? Okay, wieso das denn jetzt? Es ist nicht so lange her, da haben wir eine tolle Lehre hier in der Gemeinde gehört zu diesem Thema. Ich selbst habe auch schon viele Bücher gelesen zu dem Thema. Ich habe es in diversen Workshops gehört, auf Konferenzen, in Andachten. Für mich bleibt es dabei, wir Menschen sind dreidimensionale Wesen. Wir sehen dreidimensional, wir denken dreidimensional. Gott aber ist multidimensional. Gott, heißt es in der Bibel, steht über Raum und Zeit. Gott steht über Körper und Geist. Es ist wie auf diesem Bild hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, das sind links, das bin ich, rechts, das bist du. Du bist wahrscheinlich ein bisschen größer als ich. Genau, so, wir sind zweidimensionale Wesen auf diesem Bild. Ja. Und jetzt, was passiert? Jetzt besucht das Dreidimensionale das Zweidimensionale. Okay, also ich bin der links, du bist der rechts. Jetzt besucht das Zweidimensionale das Dreidimensionale. Stell dir mal vor, was rauskommt, wenn ich jetzt als zweidimensionales Wesen versuche, dir mit meinem ganzen Wissen und meiner ganzen Weisheit zu erklären, was das denn da in der Mitte ist. Ich habe das Ganze mal zweidimensional abgebildet. Okay, alles, was ich sehe als zweidimensionales Wesen, wenn ich nur zweidimensional sehen kann, ist ein zweidimensionales Loch im Papier und ich sehe, dass da etwas drin ist. Vielleicht bin ich in der Lage, das zu analysieren, durchzuschauen, zu sehen, da ist ein Rand, innen drin ist Tinte und ich bin ja auch nicht doof. Ich merke, oh, ich bin aus Tinte geschaffen. Das ist ja mein Schöpfer. Ja, vielleicht realisiere ich, dass der Stift der Schöpfer ist von diesen beiden Figuren, derer ich ja einer bin, ja. Und jetzt versuche ich dir zu erklären, wie das genau ist mit dem Schöpfer, der manchmal nicht im Bild ist und manchmal irgendwie im Bild. Der Mann, von dem ich weiß, er ist eigentlich dreidimensional, der jetzt auf einmal als zweidimensionales irgendwas Gestalt annimmt zwischen uns. Kannst du dir vorstellen, was rauskommt, wenn ich als zweidimensionales Wesen versuche, dir zu erklären, was das ist, was wir da gerade sehen? Wahrscheinlich kommt da nicht so viel bei raus. Genau. Tatsächlich ist ein wesentlicher Punkt, der erste Punkt meiner Predigt heute, du musst es nicht verstehen. Versteh mich nicht falsch, bitte. Es ist nicht so, dass ich sage, du sollst dich damit nicht auseinandersetzen oder es ist nicht wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Es sei nicht wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wer Gott ist, ja, wie das Zusammenspiel ist von Gott, Jesus und Geist. Die Bibel spricht davon, ja. Und du sollst viel Inspiration daraus ziehen, dass Jesus Gott ist. Aus dem Geist, aus dem Zusammenspiel zwischen dem Vater, dem Sohn, dem Geist. Aber wir schauen heute in unserer Predigt einfach auf Jesus als Gott im Fleisch und wir machen uns Gedanken darüber, was bedeutet es für dich, dass Jesus Gott im Fleisch ist. Die Dreieinigkeit ist ein schwieriges Thema. Ich habe viel gehört, viel gelesen und viele Meinungen gehört und viele Meinungen gesehen und ich kann vieles nachvollziehen. Ich glaube, ich habe auch ein gewisses Verständnis davon, was das bedeutet. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir eines Tages in den Himmel kommen und Gott fragen, wie ist es denn, wie spielt es dann zusammen und Gott erklärt uns das, dann wird unter uns viel Gelächter sein über das, was wir vielleicht mal geglaubt haben. Aber was wollte Johannes uns denn eigentlich sagen in Johannes 1? Wollte er uns denn die Dreieinigkeit erklären? Nein, was er sagen wollte war, pass auf, Jesus ist nicht einfach ein Mensch. Hier treffen wir Menschen auf Gott im Fleisch. Jesus ist viel mehr als das, was du siehst. Jesus ist von Gott, er ist Gott und Jesus zeigt uns, was Gott ist. Was können wir daraus lernen? Mein Rat erstmal, versuche nicht, das Mystische, das Mysterium zu rationalisieren. Gerade so eine Schwäche von uns Deutschen, habe ich so den Eindruck. Wir versuchen alles zu erklären, dass es in eine Box passt. Dann passt es in unser Verständnis. Es wird dir nie gelingen, da bin ich ziemlich überzeugt, die Dreieinigkeit in eine Box zu packen, dass du sie verstanden hast und sie bei dir abzuspeichern. Vielmehr soll dich das Mythische, das Mystische, was du hier siehst, dazu bringen, Gott anzubeten. Sei erstaunt über das, was du siehst, auch wenn du es nicht begreifst in aller Fülle, aber soll dich dazu bringen, zu Gott zu kommen, Gott zu bewundern, zu staunen, ihn anzubeten. Jesus ist das Wort. Durch ihn ist alles geschaffen. Ich meine, Jesus ist das Wort, durch ihn ist alles geschaffen. Wie verrückt ist das? Er ist Gott. Halte dich an das, was die Bibel sagt. Du brauchst gar nicht darüber hinauszugehen. Also versuche nicht, das Mystische zu rationalisieren, sondern halte dich an das, was die Schrift sagt. Und ich sage nicht, dass wir die Bibel nicht verstehen können. Ich sage nicht, versuche gar nicht erst die Bibel zu verstehen. Nein, du sollst versuchen, die Bibel zu verstehen, und du kannst die Bibel verstehen. Und du kannst sehr gut verstehen, was die Bibel dir sagen will. Aber die Bibel erklärt die Dreieinigkeit nicht in aller ihrer Komplexität, nur in den wichtigen Details. Und den Rest lässt auch die Bibel im Mythischen. Lass das Mysterium zu. Weil ich bin mir sicher, Gott hat es bewusst geschaffen, weil es dich zu ihm bringen soll. Jesus ist Gott, er ist Mensch. Wie das genau funktioniert, brauchst du nicht komplett verstehen, aber soll dich staunend vor Gott bringen. Also mein erster Punkt. Nein, ich erkläre dir die Dreieinigkeit nicht, aber lass uns staunend im Gebet vor Gott treten. Alles klar? Zweiter Punkt. Wer oder was ist Jesus für uns? Das Erste, was Jesus sagt in Johannes 1, ist, Jesus ist das Licht der Menschen. Aber, sagt er, die Menschen haben ihn nicht erkannt. Auch heute erkennen ihn nicht alle. Auch uns kann das Bewusstsein darüber fehlen, wer Jesus ist. Jesus ist das Licht. Er ist dein Licht. Du bist durch dieses Licht geschaffen. Jesus ist aber auch das Licht all der Menschen, die ihn nicht kennen, die auch durch ihn geworden sind. Glaubst du nicht, dass derjenige, der das nicht weiß, etwas verpasst, wenn er das nicht erfährt, wenn er das nicht erkennt, wer dieser Jesus ist, der auf die Welt gekommen ist? Ich finde, es ist wirklich eine hohe Aufgabe, die uns zugeteilt wurde von Gott, den Menschen, die das Licht nicht erkennen, die Wahrheit über das Licht nahezubringen. Weil es nicht nur unser Licht ist, es ist auch ihr Licht. Jesus ist nicht tot am Kreuz. Jesus ist auch nicht weg von uns seit der Auferstehung. Jesus ist nach wie vor eine schöpferische Kraft Gottes, das Licht. Das hat sich seit Anbeginn der Zeit nicht geändert. Warum ist dieses Licht auf die Erde gekommen? Warum ist die schöpferische Kraft Gottes, das Logos, auf die Erde gekommen als Mensch? Damit es uns Gott zeigen kann. Versetzen wir uns zurück in die Zeit des Alten Testaments. War Gott im Alten Testament ein anderer als im Neuen Testament? Hört man manchmal, der Gott des Alten Testaments ist vielleicht sogar ein Predigtthema. Der Gott des Alten Testaments. Gott war mit Sicherheit kein anderer im Alten Testament als im Neuen Testament. Gott selbst sagt in Malachi 3, Vers 6 über sich, ich, der Herr, wandle mich nicht. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Auch über Jesus heißt es, Jesus Christus gestern und heute derselbe, auch in Ewigkeit. Auch Jesus wandelt sich nicht. Ich springe nochmal eine Folie zurück. Hat sich Gott also seit dem Alten Testament verändert? Nein, aber wir können sehen, er wurde nicht richtig verstanden. Und das kann ich auch nachvollziehen. Im Alten Testament erscheint Gott brutal zu sein. Es scheint so, als ob Gott von uns Gesetzestaten will. Es scheint, als wäre es ihm wichtig, ein weltliches Reich auf dieser Erde aufzubauen. Es scheint, als würde er ein Volk, nämlich sein Volk, vor allen anderen Völkern priorisieren. Es scheint, dass es ihm und seinen Menschen um das Hier und Jetzt auf dieser Welt geht. Wirklich. Dabei gibt es doch auch im Alten Testament alle diese Stellen, die ausdrücken, dass er nicht Opfer will, wie zum Beispiel 1. Samuel 15, Vers 22, sondern dass er ein gebrochenes, ein geschlagenes Herz will, Psalm 34, Vers 19. Wieder und wieder spricht Gott dafür, dass er ein Herz hat für die Witwen, für die Waisen und aufpasst, die Fremdlinge, Psalm 146, Vers 9. Dass er will, dass alle Völker zu ihm kommen. Jesaja 2, Vers 2 oder Sacharja 14, Vers 6. Auch das Alte Testament beschreibt Gott als einen Gott der Geduld, der Vergebung und Barmherzigkeit, 1:1 so genommen aus 2. Mose 34, Vers 6. Oder auch Vergleiche 1. Mose 8, Vers 22. Aber trotzdem hat man den Eindruck, wenn man zurückschaut und sich auch die Geschichte der Juden im Alten Testament, wie sie erzählt wird, anschaut, dass kaum einer das verstanden hat. Jesus, Gottes Sohn, ein Heiland, der für die Sünden der Menschen sein Leben lässt, das steht so 1:1 im Alten Testament. Aber man hat sich so sehr einen Kriegshelden als Messias gewünscht, dass man das scheinbar glatt überlesen hat. Im 1. Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Es hat einfach niemand Gott wirklich gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündet. Jesus kommt auf die Welt und plötzlich liest sich das ganze Alte Testament völlig anders. Ich kann mich erinnern, wie ich mal die Bibel durchgelesen habe und ich habe vorne angefangen, zwar ganz am Anfang, ja, als ich mich auseinandergesetzt habe mit der Schrift. Und ich habe gesagt, ich lese das Buch von vorne, ich möchte alles wissen. Also habe ich vorne aufgeschlagen, Mose 1, Vers 1 und habe angefangen zu lesen und habe das Alte Testament durchgelesen und habe diesen mächtigen Gott kennengelernt. Und dann bin ich ins Neue Testament gekommen und habe von Jesus gehört. Ich kann mich erinnern, wie ich das mit dem Alten Testament, habe ich auf einmal das Neue Testament, also ich später wieder Altes Testament gelesen, Neues Testament gelesen. Wenn ich direkt nach dem Alten Testament ins Neue Testament gehe, lese ich das Neue Testament ganz anders. Aber wenn ich dann zurückgehe ins Alte Testament, lese ich das Alte Testament ganz anders. Und es ist ganz offensichtlich, dass es total nötig war, dass Jesus auf diese Welt kommt. Weil, wenn wir Jesus kennen, wenn wir, wie ich mal sage, die Jesusbrille aufsetzen, sehen wir ganz andere Dinge im Neuen Testament, die da schon die ganze Zeit vorher standen. Habe ich übrigens oft schon gehört. Die Jesusbrille, durch die wir alles in einem anderen Licht sehen. Und das ist eine tolle Sache. Aber mich hat mal jemand versucht zu lehren, Das bedeutet, dass wenn wir im Alten Testament etwas sehen, was nicht zu Jesus passt, dass wir es dann neu interpretieren müssen, dass wir es umdeuten müssen. Und da hat es begründet mit dem Begriff progressive revelation, schrittweise, oh, wie heißt denn das auf Deutsch? Offenbarung. Danke. Im Sinne von, was die Leute damals gesehen haben, haben sie nicht verstanden. Es ist veraltet und es wird aufgehoben und erklärt durch das, was neu ist. Mein Sohn Vito würde sagen, get out the door. Nein, im Ernst. Also raus mit dir, wenn du sowas sagst. Was für ein Unsinn. Dann sprichst du definitiv nicht von dem Jesus, den wir im Neuen Testament sehen, sondern dann hast du ein fehlerhaftes Bild von Jesus. Hast du nicht gelesen, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Stell mal vor, du gehst zu Jesus hin und du sagst ihm, und du erklärst ihm das Konzept, dass im Alten Testament die Dinge, die nicht zu dem passen, wie du ihn verstanden hast, falsch sein müssen. Was würde Jesus dir sagen? Jesus würde dir sagen, Vers 19, wer nur eines dieser kleinsten Gebote auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Oder auch Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was meint ihr, will Jesus überhaupt, dass wir uns mit dem Alten Testament auseinandersetzen? Ja, natürlich. Jesus will, dass wir Gott in seinem ganzen Umfang, in seinem ganzen Wesen kennenlernen. Und er zeigt ihn uns in seiner Gestalt und er erklärt ihn uns in seinen Worten. Aber wie man Gott falsch verstehen kann, wenn man nur Altes Testament liest, wenn man die Aspekte von Liebe und Gnade überliest, die da drin stehen, so ist es auch so, dass man Jesus falsch verstehen kann, wenn man ihn nur ansieht als den liebenden und den vergebenden Jesus und versucht, den Gott der Wahrheit und des Gerichts auszublenden. 2. Timotheus sehen wir, dass Jesus viel mehr ist als nur der liebende Erklärer. Wir sehen Timotheus, Paulus in Timotheus 17 sagt, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten. Wir sehen, dass Jesus nicht aufgehört hat, dass er nicht aufgefahren ist in den Himmel und jetzt ist er weg, sondern wir sehen, dass Jesus nach wie vor da ist und eines Tages wird Jesus richten die Lebenden und die Toten. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Denn er hat einen Tag festgesetzt. Ist das das? Nee. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit. Gott. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ganz klar, dass hier von Jesus die Rede ist. Zweiter Punkt, wer ist Jesus für uns? Und meine persönliche Schlussfolgerung ist, er ist unser Licht, durch den wir geworden sind, aber er ist auch gekommen, um uns zu helfen, Gott und Gottes Wort zu verstehen. Was können wir daraus lernen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich versuchen, Gottes Wort zu verstehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht auf einen Aspekt fokussieren. Auf den liebenden Gott zum Beispiel oder auf den strafenden Gott. Schau dir Jesus nochmal komplett frisch an und zwar mit offenen Augen. Und wenn du merkst, dass du einen Aspekt von ihm überbetonst, dann studiere bewusst die anderen Aspekte von Jesus aus. Lass dir nämlich von Jesus Gottes Willen zeigen. Lass dir von Jesus Gott in seiner ganzen Fülle zeigen. Das ist fast schon eine Überleitung zu meinem dritten Punkt. Jesus, die Offenbarung von Gottes Wille. Wir lesen im Hebräer 1, in den Versen 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus ist Gottes letzte und vollkommene Offenbarung von Gottes Willen. In der Vergangenheit hat er sein Wort, das Logos, den Propheten übermittelt. Jetzt hat er final sein Wort, das Logos, selbst auf die Erde geschickt. Eben genau dieses Logos, durch das die Welt gemacht wurde. Und hier beachte man, der Schreiber des Hebräerbriefs, das war vielleicht Paulus, war aber sehr wahrscheinlich jemand aus dem engen Umfeld von Paulus. Es war auf jeden Fall nicht Johannes. Das Verständnis von Jesus ist genau das gleiche wie in Johannes 1. Jesus, der, durch den Gott die Welten gemacht hat. Was bedeutet es, wenn wir sagen, Jesus ist Gottes finale Offenbarung? Es bedeutet, dass er das komplette Abbild von Gottes Willen ist. Wir lesen weiter in Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. In anderen Übersetzungen steht auch, er strahlt Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise aus. Jesus strahlt Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise aus. Wenn du wissen willst, was Gott denkt, wenn du wissen willst, wie Gott an deiner Stelle handeln würde, dann schau dir Jesus an. Wenn du wissen willst, wie du denken solltest, wie du handeln solltest, dann schau dir Jesus an. Jesus, heißt es, ist der personifizierte Wille Gottes. Er ist Gottes Offenbarung. Er ist Gottes Logos, das zuerst an die Propheten ausging und das jetzt völlig ungefiltert Mensch geworden ist, um mit uns auf der Erde zu leben, um uns vorzuleben, wie wir leben sollen. Vor etlichen Jahren inzwischen, als ich noch Student war, da haben wir uns gegenseitig eine ganze Zeit lang immer gefragt, was würde Jesus an deiner Stelle tun? Denk mal drüber nach. Oder wenn wir in einer Situation waren, in der wir nicht genau wussten, was ist jetzt gut, was ist nicht so gut, dann haben wir uns selbst gefragt, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Aber irgendwann, aus irgendwelchen Gründen, hat diese Frage ganz viel Ablehnung bekommen. Geschwister haben zu mir gesagt, bitte stell mir diese Frage nicht, die Frage ist schlecht. Man kann sie so nicht beantworten. Ja? Einige meiner Freunde sind sogar emotional geworden, wenn ich diese Frage gestellt habe, und ich habe dann aufgehört, diese Frage zu stellen. Um ehrlich zu sein, habe ich aber nie verstanden, wieso. Was ist an dieser Frage falsch? Um ehrlich zu sein, weiß ich bis heute nicht. Was ist an dieser Frage falsch? Ist das nicht genau der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist? Warum Gott Mensch geworden ist? Um uns zu zeigen, wie wir leben sollen? Damit wir endlich etwas verstehen können, was wir nicht verstanden haben, obwohl wir ein Buch mit 1000 Seiten vorher hatten, das Alte Testament, das ganz offenbar nicht ausgereicht hat, um zu verstehen, wie Gott denkt. Lasst uns wieder fragen, ich möchte uns ermutigen, lasst uns wieder fragen, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus denken? Mein zweiter Punkt, kurz und knapp. Jesus, die Offenbarung von Gottes Wille. Mein dritter Punkt. Was können wir daraus lernen? Wir können ja total viel daraus lernen. Ich meine, Jesus hat uns vorgelebt, wie man lebt. Und ich gebe euch jetzt ein paar Highlights mit, zum Mitnehmen und drüber nachdenken. Wie Jesus gehandelt hat, als Vorbild für uns, wie wir handeln sollen. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Eine der schönsten Geschichten der Bibel. Jesus verurteilt die Ehebrecherin nicht zum Tode. Er verdammt sie nicht. Er trägt ihr nur auf, umzukehren und ab sofort nicht mehr zu sündigen. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Eine herrliche Geschichte. Jesus besucht einen Zöllner und isst mit ihm. Undenkbar für alle anderen, ja, den Verräter, er besucht ihn, er lädt sich selbst ein, er isst mit ihm und er inspiriert ihn so, das ungerechte Leben, was der Zöllner mit Sicherheit gelebt hat, abzulegen und ihm nachzufolgen. Johannes 13, Vers 1 bis 15. Jesus erniedrigt sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Wow, ich meine, das Logos, die schöpferische Kraft, durch die wir alle geworden sind, will uns zeigen, wie Gott ist. Und was macht er? Er bindet sich eine Dienerschürze um, kniet sich hin und wäscht uns die Füße. Und dann steht er auf und sagt, habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Jetzt macht das genauso. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Jesus erklärt Gottes Wille. Er erklärt, dass wir Friedensstifter sein sollen. Er erklärt, dass wir sanftmütig sein sollen. Er sagt, wir sollen unseren Feinden die andere Wange hinhalten. Lukas 10, 25 bis 37. Der barmherzige Samariter. Jesus erzählt uns eine Geschichte der Nächstenliebe. Und er sagt, Nächstenliebe von uns ist nicht nur etwas, was wir unseren Freunden gegenüber oder unseren Glaubensgenossen gegenüber ausleben sollen. Nein, Nächstenliebe ist etwas, was wir allen Menschen, egal welcher Herkunft oder Religion gegenüber, entgegenbringen sollen. Das ist Gottes Herz. Johannes 2, Vers 13 bis 17, die Tempelreinigung. Jesus zeigt uns, wie Gottes Herz brennt. Für Heiligkeit. Da ist dieser Ort und dieser Ort, der Tempel, ist für Nächstenliebe gedacht, für Anbetung. Aber da gibt es Leute, die ihn zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen wollen. Für ihre eigene Selbstsucht, um sich zu bereichern. Und wir sehen, wie Gottes Herz brennt durch Jesus in der Tempelreinigung. Lukas 23, Vers 34. Jesus betet noch im Sterben für Vergebung für seine Feinde. Ich meine, muss man noch irgendwas anderes sagen? Jesus hängt am Kreuz, ist im Sterben und betet für Vergebung für seine Feinde. Lukas 23, Vers 34. Jesus ist so inspirierend. Geht dir nicht das Herz auf, wenn du solche Geschichten hörst, wenn du diese Vorbilder siehst? Warum geht dein Herz auf? Wollen wir in unserem Inneren nicht genauso sein, wie das, was Jesus uns vorlebt? Hat uns Gott nicht so geschaffen, so zu sein, wie das, was Jesus uns vorlebt? Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, heißt es auch. Das ist, wozu wir geschaffen sind. All das, was ihr in Jesus seht, liegt auch in uns. Wir kommen zum Abendmahl. Ich möchte nochmal Hebräer 1, Vers 3 vorlesen. Im Prinzip reicht mir persönlich schon Lukas 23, Vers 34. Aber Hebräer 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das Abendmahl feiern wir, um uns an Jesus zu erinnern. Dafür wurde es eingesetzt, dass wir uns Woche für Woche und wenn wir es häufiger feiern, Tag für Tag an Jesus erinnern. Dass wir uns in unser Gedächtnis einbrennen und nie vergessen, wer Jesus wirklich ist. Nicht nur ein Prophet. Gottes Wort im Fleisch. Abglanz und Ebenbild von Gottes Herrlichkeit und Wesen. Der uns von unseren Sünden gereinigt hat und weiter reinigt. Der uns in den Himmel vorausgegangen ist. Als Vorbild mit dem Versprechen, dass wir eines Tages durch seine Gnade folgen dürfen. Lasst uns für das Abendmahl beten. Großer Gott, dein göttlicher Plan, der schon in den fünf Büchern Mose, im ersten Buch Mose offenbart ist, schon im ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte verkündigst du schon Jesus. Dein Plan stand von Anfang an und dein Plan ist ein Plan der Rettung, ein Plan der Gnade und ein Plan der Liebe. Und ich lese viel über Jesus, ich rede viel über Jesus, ich versuche es irgendwie plastisch zu machen und doch ist es so, dass man immer nur bruchstückhaft versteht, wer Jesus wirklich war. Abglanz deiner Herrlichkeit, Ebenbild deines Wesens, der dein kräftiges Wort trägt. Und ich bete dafür, dass wir im Abendmahl immer wieder unser Bewusstsein dafür schärfen, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, dass wir hier sein können, wo wir sind gerade. Dass wir aufschauen dürfen zu dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, unter Gerechte gezählt zu werden, in deinen Augen. Wir sehen und wir lesen, was Gerechtigkeit bedeutet. Und es ist uns sehr klar, dass wir diese Kriterien nicht in einer Art und Weise erfüllen, wie sie ausreichen, um dir zu gefallen durch unsere Gerechtigkeit. Aber du hast keinen Zweifel daran gelassen, dass du unser Herz möchtest, dass du ein gebrochenes, gedemütigtes Herz von uns möchtest und hast deinen Sohn geschickt, um uns zu zeigen, dass du uns mit offenen Armen annimmst, wenn wir uns zu dir wenden und wenn wir zu dir kommen. Dafür danke ich dir, bete von ganzem Herzen, in Jesu Namen. Amen.